Kopf und Körper. Mehr als nur Mentaltraining. Hallo zu einer weiteren Folge des Kopf- und Körper-Podcasts, wo es darum geht, dass du körperlich und mental fitter und stärker wirst. Und da es natürlich auch wichtig ist, dass deine Finanzen oder du auch finanziell fit bist, sitze ich heute mit dem Percy Grüterich zusammen. Percy Grüterich ist schon seit langen Jahren selbstständiger Finanzberater und hat ein Konzept aufgestellt oder sein Kernkonzept auch finanzielle Fitness genannt, weil für ihn auch wichtig ist, dass Körper, Geist und die Finanzen im Einklang leben, damit man dann überhaupt glücklich und zufrieden leben kann. Und deswegen sprechen wir auch jetzt in diesem Podcast zum Mentaltraining und zur Sporthypnose mal über Finanzen. Ich hoffe, dass auch diese Folge dir ein paar Impulse geben kann, die du für dich mitnehmen kannst. Und falls dich das Thema Finanzen vielleicht überhaupt gar nicht interessiert, hör einfach mal rein. Oder ansonsten freue ich mich, wenn du dann wieder bei der nächsten Folge dabei bist, wo es wieder ums Mental- und Hypnose-Coaching geht. Ja, hallo Percy.
Hallo Sascha.
Schön, dass du da bist.
Gerne, ja.
Und dich bereit erklärt hast, hier mal ein bisschen im Podcast über dich und über die Finanzwelt zu quatschen. Am besten stell dich vielleicht mal kurz vor, wie lange du das schon machst und wie du auch auf dieses Konzept finanzielle Fitness überhaupt gekommen bist.
Ja, also ich bin Percy Grüterich, 43 Jahre jung noch und bin seit 1999 in der Finanzbranche tätig, seit 2006 selbstständig, unabhängig tätig und bin zu dem Zeitpunkt für mich auf gewisse Erkenntnisse gekommen, wie ich meine Arbeit machen möchte, wie ich sie nicht machen möchte, was mir dabei besonders wichtig ist. Und daraus hat sich dann Jahr für Jahr mehr eigentlich die Philosophie, die Überzeugung, die Einstellung finanzielle Fitness ergeben, als auch als Beratungsansatz heutzutage. Also ich kümmere mich mit meinen Kunden um ihre finanzielle Fitness. Und die Idee dahinter ist eben die, dass ich selber auch als Hobbysportler und Amateursportler zu der Überzeugung gekommen bin oder auch durch gewisse Erfahrungspunkte selber im Leben und auch bei anderen Menschen immer wieder dann gemerkt habe, dass wir eine relativ gute Chance auf ein insgesamt positives Lebensgefühl kriegen, wenn, ich sag mal, gesunder Körper, gesunder Geist und gesunde Finanzen zusammenpassen. Und daraus ist der Begriff finanzielle Fitness entstanden, weil ich gemerkt habe, wenn eins dieser drei Punkte für einen Menschen nicht passen, also körperlich krank, geistig krank oder auch die finanziellen Probleme überwiegen, dann greift es sehr oft ins andere ein. Und wenn es mir finanziell nicht gut geht, zieht es mich vielleicht auch geistig runter. Wenn es mir körperlich nicht gut geht, gerade als Selbstständiger, du bist selber auch selbstständig, du weißt, wie wichtig es ist, dass wir körperlich fit sind, dass wir arbeiten können. Wir werden ja nicht krank als Selbstständige. Oder wenn dann zwischen Weihnachten und Neujahr, weil da haben wir Zeit dafür.
Richtig, ansonsten ist unsere Tätigkeit ein wenig eingeschränkt.
Aber ja, genau. Also legt man auch die eigene Krankheit auf einen gewissen Bereich im Jahr, wo man Zeit dafür hat. Und der Punkt ist immer ganz einfach, bin ich heute krank, falle ich heute aus, wirkt sich's relativ schnell, vor allem als Einzelunternehmer, in meinen Finanzen nieder. Ne? Also das, wenn ich nicht arbeiten kann, verdiene ich vielleicht kein Geld. Und das sind so drei Beweggründe oder drei so Kriterien, die für mich zusammenspielen müssen, wo ich dafür sorgen kann, als Mensch selber dafür sorgen kann, dass die positiv laufen, dass die gut sind für die körperliche Fitness. Gibt's Menschen wie dich und gibt's, ich motiviere den einen oder anderen Kunden dazu. Ja, für die geistige Fitness gibt's Menschen, die dabei unterstützen. Auch da bist du gut dabei. Und für die finanzielle Fitness wäre zum Beispiel ich jemand, der sowas sich drum kümmert.
Genau. Und was ich ja in meiner Tätigkeit oft beobachte, ist, dass die Menschen erst in die Veränderung gehen oder anfangen, ihr bisheriges Leben oder ihren Lebensstil mal zu hinterfragen oder zu reflektieren, wenn es irgendwie an einem gewissen Punkt nicht mehr funktioniert. Ja. Also wo auch selbst mit Zähneknirschen irgendwann nichts mehr funktioniert, dann fangen sie an und sagen, okay, ich sollte vielleicht mal mich um meinen Körper kümmern, vielleicht mit Sport anfangen, meinen Ernährungsstil vielleicht mal überdenken oder eben halt auch, wenn ich ständig Stress habe oder negative Gedanken, mich um meine mentale Fitness zu kümmern. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Menschen wahrscheinlich auch sich erst anfangen, um ihre Finanzen mal wirklich zu kümmern oder der Sparte Finanzen, wie sind meine Finanzen, wie bin ich aufgestellt, wahrscheinlich auch erst anfangen, sich darum zu kümmern, wenn wahrscheinlich auch da das Kind schon im Brunnen hängt.
Ja, so könnte man es manchmal nennen. Also mit Sicherheit, es gibt ja, wie wir alle wissen, nicht nur Schwerverdiener und von Haus aus reiche Menschen, sondern es gibt auch den ganz normalen Menschen, der jeden Monat arbeiten geht, um sein Geld zu verdienen. Und das ist genau der Punkt. Wenn jetzt so jemand in seiner Situation irgendwann durch Lebens- oder persönliche, berufliche Umstände an den Punkt kommt, wo er merkt, da klemmt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich sollte mich mal drum kümmern, dann ist es, wie du so sagst, schon in den Brunnen gefallen, dann ist schon irgendwas passiert. Dann fängt man an, sich drum zu kümmern. Das ist auch wieder für mich so eine Parallele zum Sport und zur Fitness. Die Leute fangen an, wie du schon gesagt hast, ja, ich kenne es, wie gesagt, ich bin knapp über 40, ja, da hat man dann den einen oder anderen um sich, der dann auch schon mal körperlichen Schuss vor den Bug bekommt, ja, Herzinfarkt oder noch schlimmer dann, wenn es Schlaganfälle gibt. Und die Leute fangen dann an und sagen so, ah, jetzt höre ich auf mit dem Rauchen, jetzt bewege ich mich aber, jetzt fange ich an, regelmäßig in die Natur zu gehen und zu spazieren. Das ist für mich schon Bewegung. Mhm. Das ist für viele, wäre das schon ein guter Schritt, sich regelmäßig zu bewegen. Und ja, das ist dieser Schuss vor den Bug, den der ein oder andere kriegt, bekommt und daraus dann eine Veränderung anfängt, um was zu tun. Und im Finanzbereich ist es leider ähnlich. Es ist nicht gerade das schönste Thema. Du hast das ja bei deiner Einleitung auch schon so mit einem Schmunzeln umschrieben, wie deine Zuhörer heute dahin kommen, dem Thema Finanzen mal zu lauschen. Aber es ist einfach so, wir sind in Deutschland jetzt nicht unbedingt eine Nation derer, die sich gerne um ihre Finanzen kümmern und da auch voll dabei sind. Auch das zeigen auch Zahlen, internationale Zahlen immer. Wir haben in Deutschland eine Aktienquote von 7% der Bevölkerung. Wenn man das Ganze ein bisschen auf den Investmentbereich erweitert, dann kommen wir vielleicht auf 14-15% der Bevölkerung, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und damit sind wir im europäischen oder auch in weltweiten Ranglisten, wenn man so will, ganz, ganz weit hinten. Also jeder Tscheche, jeder Pole, jeder Rumäne, jeder Italiener, Franzose und die Amis sowieso kümmern sich mehr um ihre Finanzen, sind mehr im, zum Beispiel jetzt ein Bereich, im Investment, im Aktienbereich investiert und damit aber auch informiert, als wir Deutschen. Und wenn man sich das wiederum überlegt und muss sagen, wir haben bei uns sehr viele Firmen, das Weltfirmen sind, ja, mit Siemens, mit Mercedes, VW, das sind einfach Weltunternehmen, auch wenn die vielleicht zurzeit mal ein bisschen einen Rückschlag erleben aus gewissen Veränderungen. Aber das sind Weltfirmen, die von anderen Menschen auf der Welt gekauft werden, die investieren ihr Geld da rein und wir gucken zu, wie es läuft. Wir arbeiten dort. Wir bringen die Arbeitszeit dahin, aber die anderen verdienen ihr Geld damit. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das gehört zur finanziellen Fitness dazu, so eine gewisse Grundbasis einfach an Verständnis für das Thema, an Information. Da muss ich mir als Anleger, als Kunde, als normaler Sparer, muss ich mir einfach überlegen, wer gibt mir diese Information, wo hole ich mir die ab, wo kriege ich die her, inwieweit filtert der die in seinem Interesse, also der Ansprechpartner. Leider passiert das auch immer sehr oft. Und dann muss ich einfach idealerweise mich halt selber ein bisschen zumindest so weit damit beschäftigen, dass ich weiß, was tut mir gut, was tut meinem Vermögensaufbau gut und was brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Also wir bewegen uns seit Jahren in der Nullzinsphase. Das hat mit Vermögensaufbau nichts mehr zu tun, wenn ich mein Geld heute auf dem Sparbuch liegen lasse.
Richtig, also im Finanzbereich könnte ich mir vorstellen, da war ich ja auch oder bin ich auch vielleicht immer noch nicht hundertprozentig von frei von gewissen Vorannahmen, die wir durch unsere Erziehung oder durch das, was wir eben wenn wir so heranwachsen und dann erwachsen sind, so wahrnehmen, dass da ähnlich wie wenn ich jetzt mit jemandem spreche und sage, pass mal auf, Kollege, du musst deinen Lebensstil ändern, du musst mal mit Sport anfangen und mal abends mal den Purpose nochmal von der Couch hochheben, wo der sagt, ein Fitnessstudio, um Gottes Willen, dann melde ich mich da an und dann muss ich da 2 Jahre bezahlen und gehe vielleicht nur 3 Monate hin. Mhm. Dass da auch so gewisse Vorurteile, jetzt ob das jetzt Aktieninvestments sind oder andere Dinge, dass die Menschen denken, das ist eh nichts für mich, das kann ich mir nicht eh auch noch zusätzlich irgendwie vom Mund absparen, ich habe eh schon wenig Geld. Und dass viele ja auch denken, jetzt, wenn man es wieder die Analogie nimmt zum Sport, wenn ich auch Abnehmcoaching oder ähnliches mache und mit den Leuten darüber spreche, wo es noch gar nicht mal um irgendwelche Sportgeschichten geht, sondern einfach mal, geh mal alle 2-3 Tage mal eine halbe Stunde durch den Wald und geh mal 3 Hügel hoch. Ja. Die sich dann sagen, ja, das bringt ja eh nichts, aber wenn sie es dann mal machen, dann merken sie schon so nach 3-4 Wochen, ich habe mehr Kraft, ich habe mehr Energie, ich bin ein bisschen wacher und klarer auch im Kopf, wenn ich mich mehr bewege und gerade eben in der Natur unterwegs bin, aber das die Leute da erstmal hinzuführen. Das machen ja viele erstmal echt total dicht. Oder ich laufe da auch manchmal im Coaching so ein bisschen erstmal gegen so eine kleine Pappwand, wo man erstmal ein bisschen durchlaufen muss. Zum Glück keine Betonwand. Bei dem einen oder anderen schon. Aber du triffst da wahrscheinlich in deinen Beratungen, wenn da jemand auf dich zukommt oder dich dafür interessiert, dann wahrscheinlich auch auf so Widerstände, die sagen, oh, geh mir weg mit Finanzen und mein Geld landet dann wahrscheinlich eh nur als Provision beim Berater oder der sagt, hier unterschreibt da unten und dann stürzen die Kurse ein und hinterher habe ich nicht mein Geld. Und deswegen gehen vielleicht viele den vermeintlich sicheren Weg über eine klassische Versicherung, wie man sie halt von zu Hause, von früher noch kennt, weil die Eltern eben halt die klassische Renten- oder Lebensversicherung haben. Zinssatz hast du schon angesprochen, dass da eh nicht mehr viel geht. Aber mit diesen Vorteilen wirst du wahrscheinlich in deinem Beratung
absolut
dann auch zu tun haben.
Also ja, das ist, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Tageserfahrung oder so, aber es ist natürlich klar so, wenn ich heute mit jemandem wie dir rede oder deine Zuhörer jetzt das Ganze hören oder wenn ich mit jemandem ganz klassisch, ja, lerne jemanden neu kennen und werde gefragt, was machst du denn? Und ich sage, Mensch, ja, ich bin ein selbstständiger Finanzberater. Dann geht immer so eine Schublade auf. Ne? Dann haben wir alle relativ schnell so irgendwo die Denke und sagen, jo, zack, die verkaufen mir was und kriegen einen Haufen Geld damit. Ja? Oder verdienen einen Haufen Geld selber damit immer. Das ist einfach eine Einstellung, ein Zustand, der sich in Deutschland, ich sag mal, seit dem Zweiten Weltkrieg die letzten 30, 40, 50 Jahre aufgebaut und gefestigt hat. Und ich sage auch da ganz klar und offen, da ist die Branche auch selber schuld dran. Da ist natürlich auch ganz, ganz viel passiert, was solche Einstellungen natürlich aufgebaut und vor allem immer wieder auch unterstützen und füttern. Und auch heute noch gibt es einfach gewisse Dinge, wo man feststellt oder feststellen kann, naja, das lief jetzt nicht so wirklich sauber. Ne? Also in welchem Sinn wird hier entschieden oder wird empfohlen oder beraten? Das ist definitiv so. Aber es ist natürlich auch so, das muss man auch dazu sagen, dass die letzten Jahre hier aus gesetzlicher Sicht einiges passiert ist. Es gibt Umsetzungen von EU-Gesetzen, die die ganze Finanzberatung, Versicherungsvermittlung, Bankberatung, wie man das Ganze so nennen will letztendlich, sehr stark reglementiert haben, sehr stark verändert haben auch ein Stück weit. Und zum Beispiel so Themen wie eine Honorarberatung nimmt in Deutschland langsam, aber sicher zu, kriegt Bewusstsein. Also es ist nicht so wie in England. Die Engländer sind uns da um einiges voraus. Die hatten einen ganz krassen Schnitt. Da gab es zu einem festen Zeitpunkt ein Provisionsverbot für Lebens- und Rentenversicherungen zum Beispiel, wenn man jetzt bei dem Thema bleibt. Da hat sich der Markt ganz schnell sehr stark verändern müssen. Das hat man in Deutschland abgebügelt, hat das nicht in der Art 1:1 umgesetzt, weil wir natürlich in Deutschland eine sehr große Lobby haben, was den Versicherungsbereich betrifft, aber natürlich auch sehr viele Menschen in dem Bereich tätig sind und arbeiten. Und da kann man immer nicht so ganz voraus erkennen, was passiert da jetzt, wenn so ein Gesetz ganz krass durchgedrückt wird. Aber es ist trotzdem so, dass so dieses Thema Honorare oder Servicegebühren, Servicemodelle in Deutschland langsam aber sicher zunimmt, weil auf der anderen Seite der Gesetzgeber die letzten Jahre auch sehr stark drauf schaut, dass Kosten in Versicherungsprodukten gesenkt werden oder überhaupt in Finanzprodukten gesenkt werden. Also die Anbieter von A wie Allianz bis Z wie Zürich und auch die ganzen Investment- und Kapitalanlagegesellschaften müssen offenlegen, wie hoch die Gebühren und die Kosten sind und sind dann natürlich wieder aus einem ganz normalen Konkurrenzwettbewerb daran interessiert, die zu reduzieren. Weil es ist halt schlecht, wenn eine A teurer ist wie eine B. Dann ist B natürlich, nee, andersrum, A ist dann natürlich interessiert dran, das Ganze günstiger zu machen. Und dadurch ist natürlich schon was passiert in dem Bereich und in dem Markt. Heißt zum Beispiel für Leute wie mich, dass sich das Thema Abschlussprovision beziehungsweise auch fortlaufende Bestandsprovision reduzieren und reduziert haben und man sich Gedanken machen sollte, auch als Finanzberater oder als Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, wie baue ich mein Geschäftsmodell in Zukunft auf? Und das hat mich 2010 schon umgetrieben. Ich habe mich mit dem Thema Kosten in Finanz- und Versicherungsprodukten sehr deutlich beschäftigt, wie die ersten Informationen und Änderungen da auf den Markt gekommen sind und habe dann eben angefangen, ein Mischmodell aufzubauen zwischen Möglichkeit, Kunde, du kannst bei mir auf Provisionsbasis mit mir zusammenarbeiten oder im Vermögens, hauptsächlich im Vermögens, im Anlagebereich auf Nettobasis, sprich mit Honorartarifen, also kostengünstigeren Tarifen, wofür er von mir dann aber eine separate Servicegebühr in Rechnung gestellt bekommt. Und beides ist machbar, beides ist möglich. Wichtig ist nur immer, dass der Sparer, der Interessent, der Kunde auf der anderen Seite vorher weiß, um was geht's jetzt und wie schaut das Ganze aus, wie funktioniert es. Mhm. meiner Meinung nach auch wichtig, die Wahl da drin. Also zu wissen, ich kann den Weg wählen, ich kann aber auch den Weg wählen. Und der Kunde wählt am Ende der Reise, ja, welches ihm der bessere Weg ist.
Das heißt aber auch, dass der Kunde sich erstmal darüber bewusst sein muss, dass ein provisionsbasierter Abschluss oder Beratung nicht unbedingt immer die beste Wahl ist.
Je nachdem, welchen Hintergrund, welche, ich sage mal, Rahmenbedingungen sein Ansprechpartner hat. Da muss er sich, das gehört zum Thema, ja, Fitness, wenn man so will, dazu. Ich muss mir heute ganz klar anschauen, wen habe ich gegenüber sitzen. Ist das ein Berater eines Hauses? Dann weiß ich, der ist in seiner Auswahl der Produkte relativ eingeschränkt. Und wenn es eben ein Angestellter eines Hauses ist oder jemand ist, der ausschließlich auf Provisionsbasis arbeitet, dann ist das eben einfach ein Punkt, dass er auch da sagen muss und wissen muss, jawohl, wenn der mir was verkauft, kriegt er Geld dafür. Das ist in jeder anderen Branche auch so. Das ist im Medizinbereich so. Das ist im Großgastronomie-, Kücheneinrichtungsbereich so. Viele Verkäufer verdienen Provisionen. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch gut so. Die Frage ist, weiß ich es vorher? Und merke ich dann als Kunde wiederum selber, geht es jetzt nur noch um die Provision oder geht es jetzt darum, wirklich mir einen Mehrwert zu liefern? Und hat es Sinn, was ich da bekomme?
Ich hake da deswegen ein, weil ich mir aus meiner Perspektive grundsätzlich vorstellen kann, dass ja aufgrund unserer mehr oder weniger Geiz ist geil Mentalität, genau, die wir nun mal auch haben, dass wahrscheinlich viele Interessenten erstmal auf einen provisionsbasierten Berater zugehen oder mit denen wahrscheinlich leichter oder eher in den Kontakt gehen, weil sie da wahrscheinlich erstmal eine kostenlose Beratung
kriegen. Kostet mich ja nichts, ne?
Genau, kostet mich, also augenscheinlich erst einmal nichts.
Ja.
Als wie wenn sie sagen, okay, ich hole mir jetzt so einen wie den Percy oder einen auf Honorar basierend daher, der aber auch gleich sagt, pass mal auf, meine Beratung kostet von Anfang an, wenn wir uns zusammen an den Tisch hocken, Summe X.
Genau.
Ja. Ja, und dass da wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen die Hemmschwelle dann größer ist.
Ja.
Ich bezahle was, wo ich noch gar nicht weiß, was ich kriege. Ne? Wobei halt dieser Invest, also wenn ich dann erstmal für das Beratungsgespräch, für die Bestandsaufnahme eine gewisse Summe zahle, ich wahrscheinlich dann, wenn ich dann 5 oder 10 oder mehr Jahre in diese Verträge, die ich dann abschließe, was einzahle, dann hinten raus mit Sicherheit günstiger bekomme, weil die provisionsbasierte Abrechnung wahrscheinlich dann für mich als Kunde negativ ausfällt.
Ja, also man kann es nicht pauschal sagen, genauso wenig wie man sagen kann, das eine ist immer besser wie das andere. Das will ich auch ganz deutlich darstellen. Das gibt es nicht. Es gibt auch nicht das beste Produkt. Das ist nicht vorhanden. Sondern die Frage ist immer, was für eine Situation, was passt im Moment zu mir? Das ist genau wieder wie beim Sport auch. Der eine geht gern joggen und laufen und der nächste davon betreibt es exzessiv und macht Veranstaltungen, Marathons und was weiß ich. Der andere geht am Wochenende für sich joggen und der dritte kann gar nicht joggen, weil er einfach sagt, ich habe halt wirklich kaputte Knie und ich kann es halt nicht. Du kennst diese Fälle und diese Vorgänge. Dann gibt es aber auch für den die Möglichkeit, eine andere Sportart auszuüben und er tut trotzdem wieder was für sich und er tut sich was Gutes. Und das ist genauso dieser Punkt. Nicht das eine, nicht das Beste und keine pauschale Lösung für alle, sondern individuell zu gucken, was passt zu wem. Das ist, der Gesetzgeber würde das heute in der Anlageberatung mit dem Begriff der Risikoneigung, des Risikotyps, könnte man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Wir müssen heute hergehen und müssen vor einer Anlageempfehlung ermitteln, was ist ein Anleger, ein Kunde für einen Risikotyp? Also was hat er bisher für Erfahrungen gemacht? Hat er denn schon Aktien gekauft? Wenn ja, was, wie viel, in welcher Höhe von seinem Vermögen und so weiter? Das muss eine Geeignetheitsprüfung, die muss vorab gemacht werden, bevor man ihm eigentlich eine Empfehlung in dem Bereich geben kann. Und dasselbe machst du beim Sport auch. Du gehst heute in ein Studio, wenn du in einem vernünftigen Studio bist, dann machen sie mit dir eine Analyse. Dann gucken sie an, was hast du für Sportarten bisher gemacht? Hast du überhaupt schon mal was gemacht? Wie fit bist du? Ab wo tut's weh? Wie viel Gewicht kannst du denn gerade drücken, um daraus zu ermitteln, was wäre denn jetzt ein guter Trainingsplan für dich? Und das ist das, was ich mit finanzielle Fitness auch möchte. Wie einen Trainingsplan zu erstellen, zu sagen, heute stehen wir hier, da hinten wollen wir hin, das ist das Ziel. Und um das Ziel zu erreichen, müssen wir einfach gucken, was für Stationen oder was für verschiedene Steps können wir da unterwegs einbauen, um da hinzukommen. Und diese Stationen, diese unterschiedlichen Steps müssen zu demjenigen selber passen. Die müssen nicht zu mir passen, die müssen auch nicht zu irgendeinem tollen Haus passen, sondern die müssen zu dem Kunden, zu dem Interessenten passen.
Gut. Das kann ich mir dann so vorstellen, wie dass ich auch in meinem Fitnessstudio alle 3 Monate mich mal auf so eine Analysewaage stelle oder einen neuen Trainingsplan mit meinem Trainer letztendlich bespreche. Das machst du aber auch, ne, dass du quasi dann auch, ich glaube,
Nicht alle drei Monate.
Nicht alle drei Monate,
genau.
Ja, im Finanzbereich wahrscheinlich nicht erforderlich.
Auch das ist ein super Beispiel wieder an der Stelle, weil das ist genauso das Thema. Bei mir nennt sich das Ganze dann Jahresgespräch. Das kann jetzt einmal im Jahr stattfinden. Ich habe 60-70% gewerbetreibende Kunden, also Einzelkämpfer oder auch kleine mittelständische Firmen. Das sind so 60-70% meiner Kunden. Da mache ich ein Jahresgespräch, weil da einfach über ein Jahr relativ viel doch auch mal passiert. Mhm. Beim normalsterblichen Privathaushalt, der sich um seine Finanzen kümmert, da kann es auch so erreichen, wenn man mal alle 2 Jahre zusammensitzt. Aber wichtig ist dieser Überblick, diesen, genau wie du gerade gesagt hast, im Studio diesen Check wieder zu haben, sagen, hey, wo wollten wir denn hin? Was war denn das ausgemachte Ziel? Und wie hat sich denn unser Weg bis dahin jetzt ergeben? Hat sich, also zum Beispiel aus der finanziellen Sicht, aus dem meinen Bereich dann, aus den Finanztöpfen, die man aufgebaut hat. Genauso aber auch aus seiner Sicht, hat sich seine Lebenssituation geändert? Hat sich da die letzten 1, 2, 3 Jahre irgendwas getan, was man jetzt berücksichtigen muss? Verdient er mehr Geld? Kann er mehr auf Seite legen? Hat er weniger Geld? Muss man mal irgendwo nachjustieren? Was auch immer, wie haben sich die Töpfe selber entwickelt? Wie hat sich die private Situation verändert? Ja, kam ein Kind dazu und schon sieht die Welt wieder ein Stück weit anders aus. Und dieses Jahresgespräch regelmäßig zu führen, ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, heute. Weil es ist wie beim Sport, diese Überprüfung. Es hilft mir nichts, wenn ich 3 Jahre lang das gleiche Training mache. Dann weiß ich nicht, bringt mir das überhaupt was? Komme ich damit in die richtige Richtung, die ich will? Ich stelle auch nicht fest, zwickt es oder kneift es vielleicht mal irgendwo. Das merke ich dann. Ich weiß aber vielleicht nicht, warum, weil ich nicht überprüfe, wie ist mein Training. Und müsste ich mein Training jetzt denn mal anpassen und verändern? Das ist genau der Punkt. Und da wirklich dann auch zu sagen, alle 2, 3 Jahre spätestens sollte man sich mal hinsetzen, vielleicht sogar jährlich, und das angucken. Und da sind wir wieder auch bei dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, Thema Servicegebühr zum Beispiel. Wenn du heute einen Berater hast, der zu dir kommt zu einem Jahresgespräch, um mit dir deine Situation zu besprechen, abzugleichen, den Schlachtplan, den man sich mal festgelegt hat, zu überprüfen, dann möchtest du ja als Kunde vielleicht nicht unbedingt, dass du in diesem Gespräch, in diesem Jahrestermin auch wieder ein neues Produkt verkauft bekommst, wenn du das vielleicht nicht unbedingt brauchst. Mhm. Es ergibt sich vielleicht aus der Situation, dann ja. Aber wenn ich einen Berater habe, der ausschließlich von Provisionsbasis lebt, dann, ja, das ist eine Unterstellung von mir, das weiß ich, das tut nicht jeder so, weil es gibt auch, es gibt in allen Welten gute und es gibt halt die anderen. Das ist halt einfach so. Gibt es auch in jeder Branche. Aber wenn ich eben einen provisionsbasierenden Berater habe, dann ist es natürlich so, dass er halt irgendwo für dieses Jahresgespräch auch irgendwie sein Geld verdienen muss. Das bleibt nicht aus. Und das ist bei uns zum Beispiel ein bisschen anders. Bei uns läuft das Ganze über eine Servicegebühr. Wir können mit einer monatlichen Servicegebühr gewisse Servicedienstleistungen anbieten. Und da gehört zum Beispiel dann ein Jahresgespräch dazu. In der gibt es eine aktuelle Vertragsübersicht, Vermögensübersicht, eine Auswertung. Wir gucken wieder nach, ob die Richtungen passen. Es werden zum Beispiel bestimmte Bausteine, die vorhanden sind, einfach überprüft, die man mal ausgewählt hat, die dann gecheckt werden sollten. Und das Ganze eben ohne die Absicht, hier jetzt unbedingt auch ein neues Produkt zu platzieren, weil der Kunde hat mich ja mit seiner Servicegebühr sowieso bezahlt. Das ist so der Punkt. Das ist zum Beispiel einer dieser Effekte.
Also der Berater hat dann quasi nicht diesen Verkaufsdruck,
genau,
dass er sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde umsonst mit dem, in Anführungsstrichen, Klienten zusammengehockt. Ja. Ne, sondern da schaut schon, dass er irgendwie wieder mit ein bisschen Umsatz da rauskommt.
Ne? Ja, auch das, ganz klar. Auch das ist ein Punkt, weil wir müssen alle Geld verdienen. Da spricht auch nichts dagegen. Das weiß jeder. Auch der Angestellte geht auf die Arbeit und tauscht seine Lebenszeit gegen Arbeitszeit so rum, damit er Geld verdient am Ende der Reise und seine Rechnungen bezahlen kann. Das müssen wir alle auch tun. Die Frage ist halt immer, wie man das macht.
Gut. Würdest du sagen, dass es sich, also ich sag, es lohnt sich für jeden Menschen mit dem Sport anzufangen, wenn man das noch nicht gemacht hat, egal aus welchen Gründen. Also selbst wenn der Organismus noch gut funktioniert augenscheinlich, ne, weil natürlich unser Körper sehr viel kompensieren kann. Und ich denke mir, dass halt viele Menschen auch, ich sag jetzt mal, über ihr Girokonto, über ihren Dispo sehr viel kompensieren können, bis zu einem gewissen Grad. Weil irgendwann sagt die Bank dann auch Schicht, genauso wie der Körper eben halt. Irgendwann auch mal sagt, so jetzt nicht mehr, so jetzt zieh ich dir mal die Füße weg und dann liegst du eben halt da. Ist es schon möglich, auch für den Menschen, nennen wir mal die Selbstständigen raus, ne, sondern für den Angestellten, den klassischen Arbeitnehmer, der jeden Monat mehr oder weniger das gleiche Geld kriegt, der vielleicht auch nicht unbedingt jedes Jahr eine Gehaltserhöhung kriegt, sondern da bleibt es wahrscheinlich auch so auf einem Niveau, wo allein aufgrund der Inflation letztendlich dann unterm Strich sowieso immer mehr weniger Kohle übrig bleibt, so an Kaufkraft. Gibt es da aber auch Möglichkeiten, mit kleinen Summen quasi etwas zu bewegen?
Selbstverständlich. Also Stück für Stück und mit kleinen Schritten geht es eigentlich vorwärts. Also im Normalfall, ja, fängt man so an. Also die meisten unter uns müssen jeden Monat für ihr Geld arbeiten gehen. Die wenigsten sind mit einem reichen Elternhaus oder mit einem großen Vermögen aus irgendwelchen Erbschaften oder Lottogewinnen gesegnet. Und in dem Bereich, in dem wir uns ja auch bewegen, Sportler, muss man auch relativ viel tun, bis man mal richtig Geld verdient. Also auch da gibt's die wenigsten, die da gleich davon leben können. Das heißt, mit jedem kleinen Schritt bringt das Ganze schon was. Die Frage ist ja immer, wie mache ich's? Also was ist dieser Schritt? Wie setze ich's um? Aber hier ganz klar einfach herzugehen und zu sagen, von meinem monatlichen Einkommen lege ich mir 10-20% auf die Seite. Das sind eigentlich alte Regeln, die schon lange gibt, die man mal mehr oder weniger umsetzen kann, je nach aktueller Lebenssituation, aber die man einfach nie aus dem Kopf verlieren sollte. Und dann wirklich auch ganz klar überlegen und kalkulieren, sagen, was brauche ich heute? Was brauche ich in 30, 40 Jahren? Und ja, das dementsprechend so aufzubauen, dass es was bringt, dass es Sinn macht. Das bringt heißt natürlich heute ganz klar auch, dass es einen gewissen Zins oder eine Rendite noch erwirtschaftet, weil dieses Nullzinsthema, das wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Da bin ich ganz, ganz sicher damit. Das wird sich so schnell nicht ändern. Das heißt, dieses Thema, wie du vorhin auch angesprochen hast, naja, wir machen es, wie es die Mami und der Papa damals gesagt haben, wir legen das Geld halt aufs Sparbuch und in den Bausparer und in vielleicht eine Versicherung und dann ist schon gut. Damit werde ich keinen Blumentopf mehr gewinnen die nächsten 20, 30 Jahre. Also damit allein wird es schwierig, weil ich muss mir, du hast es gerade angesprochen, einfach bewusst machen, durchschnittlich 2% Inflation, sagt die Europäische Zentralbank, die wollen wir eigentlich gerne haben in unserem Geldsystem. 2% Inflation heißt, die Hose, die ich mir dieses Jahr oder dieses Jahr für 100 Euro noch gekauft habe, die kostet nächstes Jahr schon 102 Euro. Oder ich kriege für die gleichen 100 Euro einfach 2 Euro weniger Hose. Aber das wird nicht funktionieren. Also ich muss ein bisschen mehr drauflegen. Und das über 30 Jahre, das macht einen ordentlichen Satz aus. Und das muss man berücksichtigen in der Geldanlage. Das heißt, wenn ich heute mein Geld für 0% liegen lasse, dann mache ich 2% minus effektiv jedes Jahr. Und das sollte man sich wirklich bewusst machen.
Ja. Gut. Dann weiß ich ja auch, dass du noch dieses sogenannte Fall-X-Paket ins Leben gerufen hast. Also ich denke mal auch für den einen oder anderen ganz interessant ist, weil es sich da ja auch um ein Thema dreht, was ich persönlich auch gerne mal so wegschiebe. Also mit unserer eigenen Endlichkeit beschäftigen wir uns in der Regel nicht so gerne. Und was dann letztendlich natürlich dann auch für unsere Lieben, die dann noch weiterleben dürfen, vielleicht noch an Arbeit oder Aufwand oder Stress mit unseren Hinterlassenschaften letztendlich übrig bleibt. Das heißt, wo habe ich Verträge, wo gibt es irgendwelche finanziellen Verpflichtungen weiterhin? Ich glaube, du hast sogar auch eine Sparte dann in diesem Ordner für Passwörter, für irgendwelche Social-Media-Konten etc. Ne? Magst du kurz umreißen, was Fall-X genau bedeutet, dass die Leute sich was darunter vorstellen können?
Gerne, sehr gerne. Also das ist so mein Baby, auch aus meiner Beratungstätigkeit im Laufe der Jahre entstanden. Und mit Fall X beschreibe ich die Situation der plötzlichen Handlungsunfähigkeit. Also wenn ich aufgrund eines Unfalls, wir sind beide sportlich aktiv, wenn es mich vom Fahrrad wedelt und ich komme ins Krankenhaus und kann halt mal für eine gewisse Zeit nichts sagen, dann muss irgendjemand für mich eine Entscheidung treffen. Das heißt, in dem Moment bin ich handlungsunfähig. Das kann ja auch vorübergehend sein. Das muss ja nicht immer gleich der schlimmste Situation sein, dass ich gar nicht mehr aufwache. Es kann ja auch sein, ich bin einfach nur für gewisse Zeit außer Gefecht gesetzt. Aber diese Handlungsunfähigkeit, die bringt automatisch mit sich, dass irgendjemand für mich irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Relativ schnell, in dem Moment, in dem eine gesundheitliche Behandlung stattfindet im Krankenhaus. Also sprich das klassische Thema Patientenverfügung, vielleicht auch Betreuungsverfügung sogar. Danach aber noch weiter, dass es eben in diesem Fall X, in dieser Handlungsunfähigkeit, etliche andere Daten, Informationen, Unterlagen gibt, die jetzt nötig wären, für jemanden anders in der Hand zu haben, zur Verfügung zu haben. Also wenn du verheiratet bist, dann ist es idealerweise vielleicht so, dass der Ehepartner sofort weiß, wo muss ich jetzt hinlangen, wo sind all unsere Dokumente, Unterlagen, Daten, Passwörter, Informationen, die ich eben jetzt brauche. Ich kann aus der Finanzberatung raus wieder sagen, dass es leider immer noch sehr oft passiert, wenn ich bei einem Ehepaar einen Termin habe, dann sitzt einer von beiden am Tisch und erklärt mir dann, dass er oder sie diejenige in der Situation ist, die sich um die Finanzen und um die Versicherungen kümmert, und mein Partner interessiert es nicht. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, ob es eher der Mann oder eher die Frau ist, aber meistens ist es einer von beiden. Also selten, dass beide da sitzen und beide Interesse haben. Noch seltener passiert es, dass aus Beraterseite sich um beide gleichermaßen gekümmert wurde, sondern meistens wird dann der Versorger der Familie, auf den wird besonders geguckt, der Ehepartner, wer auch immer das heutzutage ist, aber der Ehepartner, ja, der ist halt irgendwie mit dabei, ne? Und das sind so Dinge, wenn da dann was passiert, wir haben schon Situationen gehabt, dass die Ehefrau angerufen hat und gesagt hat, Mensch, so und so sieht's aus, ich weiß noch nicht mal, wo die Fahrzeugbriefe sind vom Auto, solche Sachen. Oder aus einer Situation raus, in der das Ganze auch entstanden ist, also aus der raus ich dann das Fall X-Paket letztendlich entwickelt habe. Das war bei einem Autounfall, ein Todesfall, und die Mutter saß hinterher mit mir am Tisch und es ging um die Wohnung und um Kaution und was denn mit den Handyverträgen und wie das denn alles so abläuft. Also Dinge, die überhaupt nichts mehr mit Finanz- oder Versicherungsthemen zu tun hatten, sondern eigentlich ganz allgemeine Sachen aus dem Leben. Und das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt zu sagen, halt, da darf eine Finanzberatung nicht aufhören, an der Stelle ein Finanzprodukt verkauft zu haben, sondern es muss noch ein Stück weitergehen. Dafür auch zu sorgen, zu sagen, hör ich mal, wenn denn mal sowas passiert, dann müssen die Dinge auch funktionieren und handelbar bleiben. Letztendlich geht es darum, mit der richtigen Vorbereitung in diesem Fall X selbstbestimmt zu bleiben bis ja, zum letzten Tag idealerweise.
Und das ist dann in Form eines Aktenordners, wo die wichtigsten Dokumente unterlegt sind, ne, auf der einen Seite?
Ja, auch. Also es gibt, deswegen rede ich immer von einem Paket, weil es gibt einen Ordner mit einem Register, in das die Dokumente, klassische Papierdokumente reinkommen. Zu dem Paket gehört eine Software auf einem USB-Stick. In die Software trage ich so die weichen Merkmale ein. Also wie du schon angesprochen hast, PIN-Nummern, Passwörter, Kontoverbindungen. Ich kann meinen Personalausweis hochladen, meinen Führerschein in Kopie hochladen. Ich trage hier einfach wichtige Informationen ein innerhalb von der Firma, wie gesagt, bei unseren gewerbetreibenden Kunden, schreibe ich rein, wer sind meine Handelspartner, meine Lieferanten, wenn ich heute ein Chef bin und manage das Ganze aber im Normalfall und falle jetzt mal aus, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn nächste Woche doch auch die Mitarbeiterin im Büro oder der Mitarbeiter im Büro, der sich bisher vielleicht darum nicht kümmern musste, dann aber in dem Moment weiß, ja, wer sind denn unsere Produktlieferanten, wie erreiche ich die denn eigentlich? Also das sind so ja, Beispiele an der Oberfläche, weil das eine sehr individuelle Geschichte ist. Man muss sich da wirklich in den einzelnen Fall ein Stück weit reindenken und sagen, was ist bei dir jetzt wichtig? Wie sieht diese Situation bei dir aus, wenn gestern was passiert wäre? Das ist so die Überlegung dabei.
Gut.
Gibt's auch weitere Informationen über einen YouTube-Kanal zum Fall X? Oder eben dann natürlich klar auf der Webseite.
Also okay. Das ist dann
fallx.de.
fallx.de.
Genau,
sehr schön. Zu deiner finanziellen Fitnessseite gibt es, glaube ich, auch eine eigene Internetadresse, ja. finanziellefitness.de,
ganz
normal,
genau.
Wenn man so spricht. Ich packe euch auch mal die Links zu Percys Webseiten, zu seinem Facebook-Auftritt etc. einfach mal in die Shownotes, sodass ihr euch das mal anschauen könnt. Und ich finde, es ist eine wichtige Sache, sich, ja, wenn man sich um seinen Körper und seine mentale Gesundheit kümmert, dass man dann auch, ich sag mal, seine finanziellen Angelegenheiten irgendwie geregelt weiß, weil ich kann es nur von meiner Seite aus sagen, seitdem ich da mit Percy kooperiere oder er mir da zur Seite steht und hilft, gibt es einem auch einfach auch im Alltag ein gutes Gefühl, wenn man weiß, das Ding ist abgehakt, das läuft, und das nimmt einen schon ein bisschen Belastung raus, gerade als ja. Selbstständiger kann ich das auf jeden Fall sagen, dass da man sich dann gut aufgehoben fühlt und das da wirklich dann schon einem hilft und man auch gerade als Einzelunternehmer sich da auch noch irgendwie komplett reinknien muss, weil das eben halt Themen sind. Ja, da musst du dich eben halt eine lange Zeit mit beschäftigen, damit du überhaupt die Kniffe, Tricks und Gedankensprünge machen kannst, die du ansonsten wahrscheinlich nicht machst, damit du eben nicht irgendwo hinläufst, weil ich habe auch schon verschiedene Versicherungen oder Finanzverträge mal gehabt und habe die mittlerweile
oder auch selbst dann wieder gekündigt und bin dann mit einem Minus raus und bin ganz froh, dass ich schon das Gefühl habe, dass mir das jetzt nicht mehr passieren wird.
Es kommt ja auch ein Stück weit noch mit dazu, dass es dein Tagesgeschäft ist ja nicht, dich um deine Finanzen und Versicherungsdinge zu kümmern. Dein Tagesgeschäft ist deine Arbeit, mit der du dein Geld verdienst. Das ist das, worauf du dich konzentrieren kannst, konzentrieren solltest. Ja. Das ist das, worin du Fachmann bist, wo du dich auskennst. Und für den anderen Bereich sollte es ausreichend sein, wenn man sich regelmäßig mal spiegelt, mal trifft, mal bespricht und sagt und überprüft, funktioniert es, geht es in die richtige Richtung. Und man hat dafür jemanden, der sich aber tagtäglich vielleicht mit dem Thema beschäftigt, macht dann doch auch mehr Sinn. Also Richtig. Ich gehe auch regelmäßig zum Friseur, aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, mir selber die Haare zu schneiden. Also das
können ganz andere besser.
Ja, mit Sicherheit. Das doch auf jeden Fall, ja.
Ja, ist auch eine schöne Analogie. Ne? Also ich kann auch, klar, Heimtraining machen, wenn ich mit dem Sport anfange. Ich kann mir aber auch einen Personal Trainer buchen, mit dem ich zusammen trainiere oder ins Studio gehen, wo ich ordentliche Trainer habe. Was auf jeden Fall auch in der Regel immer mehr Sinn macht, als wie wenn ich da zu Hause rumdoktor, vielleicht falsch trainiere und mir körperlich mittelfristiger Sicht noch eher schade.
Ne? Ja, ich merke ja gar nicht, was ich falsch mache in dem Moment dann, weil es mir keiner sagt, weil mir keiner Verbesserung anbietet in dem Moment. Ja.
Sehr gut. Ich hoffe, diese außergewöhnliche Folge hier auf diesem Podcast-Kanal hat vielleicht trotzdem den einen oder anderen jetzt ein bisschen hellhörig werden lassen oder macht sich vielleicht ein paar Gedanken um seine finanzielle Situation. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, schaut mal bei Percys Webseiten oder Webauftritten vorbei. Nehmt mit ihm Kontakt auf, wenn ihr da mal wenn ihr ein ernsthaftes Interesse an einer persönlichen Beratung habt in der Hinsicht. Und dann geht es auch in der nächsten Folge wieder mit dem klassischen Mentaltraining und der Sporthypnose weiter. Ich danke euch fürs Zuhören. Schaut ansonsten auch nochmal auf meiner Webseite vorbei, wenn ihr noch nicht da wart, auf kopfundkörper.de. Ihr findet ihr auch noch weitere Informationen zum Sport und Mentaltraining. Oder lasst mal einen Kommentar bei Facebook oder Instagram da. Dann macht es gut. Percy, dir vielen Dank für die Zeit.
Danke sehr gerne. Hat mich gefreut, heute bei dir in deinem Studio zu sein.
Sozusagen. Okay, und dann habt alle noch einen schicken Tag.
Tschüss.